Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Heute steht Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt. Kein Wunder, dass das Interesse in diesen Wochen enorm ist. Denn Anfang September wird ja in dem Bundesland mit rund 2 Millionen Einwohnern gewählt. Eine richtungsweisende Landtagswahl. Ich spreche mit Marco Langhof, dem Arbeitgeberpräsidenten in Sachsen-Anhalt. Er ist selbst langjähriger Unternehmer im IT-Bereich, jemand, der sich nicht nur bei Zukunftstechnologien, sondern auch im Land bestens auskennt. Wir sprechen über die Lage der Unternehmen in angespannten Zeiten, über die Wahl und vor allem, was die Wirtschaft für wichtig hält. Perspektiven für Sachsen-Anhalt. Hallo Herr Langhof, herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über die Lage der Wirtschaft, auch natürlich über die aktuelle Lage, über die Erwartungen der Unternehmen und gleichzeitig blicken natürlich viele Beobachter auf Sachsen-Anhalt, Ihr Bundesland, Ihr Heimatland, natürlich auch aus politischen Gründen, weil im September Landtagswahlen sind und das Ergebnis jedenfalls nach Umfragen erheblichen Einfluss auch auf die Wirtschaft haben könnte. Wie gehen Sie als mittlerweile ja doch schon langjähriger Arbeitgeberpräsident mit den Aussichten um? Welche Erwartungen haben Sie, welchen Blick haben Sie auf die Landtagswahl und vor allen Dingen, welche Erwartungen haben Sie?
Also zunächst mal tun wir das, was unsere Rolle ist. Wir bringen uns ein in die Diskussion. Wir studieren sehr gründlich die Programme der Parteien, die hier zur Wahl stehen. Haben schon tatsächlich, das war Anfang Mai, das erste Mal alle Spitzenkandidaten auf die Bühne gebracht und quasi mit unseren Fragen, mit unserer spezifischen Perspektive konfrontiert und vertiefen das jetzt tatsächlich auch in Einzelgesprächen, kleinerer Runden, wo man dann tatsächlich mal ohne Presse auch sich kritische Fragen stellen kann und im Grunde jedes Parteiprogramm daraufhin abklopft, welche wirtschaftspolitischen Auswirkungen hat das. Und sich natürlich auch aufstellt und sagt, da und da passt uns das eigentlich nicht, beziehungsweise da und da warnen wir davor, dass das kontraproduktiv sein könnte. Das verstehen wir als unsere Rolle als Interessenvertreter und ja, man könnte auch sagen Lobbyisten, aber ich finde Interessenvertretung da einfach besser, weil auch die Politik muss wissen, was Wirtschaft gut oder schlecht findet.
Das klingt im ersten Moment sehr fachlich, sachlich, sicher auch nachvollziehbar. Und verständlich, aber wenn wir auf die Inhalte schauen, was ist Ihnen da besonders wichtig? Weil das Angebot der Parteien in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl ist ja relativ groß.
Naja, also wenn wir ins Grundlegende gehen, ist es wirklich die Frage nach den Wirtschaftsstrukturen und welche Auswirkungen die Parteiprogramme auf die Wirtschaftsstrukturen haben, weil alles andere leitet sich daraus ab. Die Beschäftigtenzahlen, die Wertschöpfung, Lohnniveaus und so weiter und so weiter. Es ist alles abhängig davon, wie sieht eigentlich die Struktur der Wirtschaft im Land aus und was hilft den gewachsenen Strukturen weiter zu wachsen, welche weiteren Strukturen brauchen wir und was schadet ihnen. Und da müssen wir halt genau drauf gucken, was dabei rauskommt.
Und was heißt das konkret? Wo liegen da Ihre Präferenzen? Jetzt meine ich nicht parteipolitisch, sondern einfach in der Sache. Die wirtschaftspolitische Diskussion in den letzten Jahren und auch gerade aktuell ist natürlich, ich sag mal, von Energiepreisen bestimmt, Bürokratieabbau, gerade da. Es könnte auch ein kostengünstiges Konjunkturprogramm sein. Was sind da die Themen, die Sie in Sachsen-Anhalt besonders umtreiben?
Naja, wir schauen da im Grunde auf drei Säulen. Das eine, fangen wir mal von groß nach klein sozusagen an, sind die Industriestandorte in Sachsen-Anhalt. Also das, was wirklich sehr, sehr große Anteile der Wertschöpfung ausmacht. Sachsen-Anhalt ist ja ein Chemieland, viel Automobilzulieferung und so weiter und so weiter. Einerseits gucken wir auf die Standortbedingungen in Sachsen-Anhalt, andererseits gucken wir eben auch darauf, Ja, was die Randbedingungen hier sind. Wir haben ja dummerweise in Sachsen-Anhalt keine Headquarters, keine Konzernzentralen zu sitzen. Das würde uns natürlich enorm helfen, auch nur eine einzige davon hier zu haben. Es sind ja vor allen Dingen, jetzt könnte man sehr polemisch sagen, verlängerte Werkbänke, so weit runterbrechen würde ich es nicht, aber wenn man es schwarz-weiß zeichnen wollte, werden die Entscheidungen hier nicht getroffen. Gleichwohl müssen wir eben dafür sorgen, dass die Entscheidungen, die anderswo getroffen werden, auf günstige Randbedingungen treffen. Also dass, wenn man da irgendwo anders in der Bundesrepublik oder gar im Ausland drauf guckt, taugt dieser Standort oder taugt er nicht, müssen wir zusehen, dass wir nicht verlieren. Ja? Ich zitiere mal einen Konzernvertreter, der sagt, er fährt ins Headquarter und da müssen sich dann die Hochlohnstandorte gegen die Bestlohnstandorte, ist ein bisschen euphemistisch, ja, müssen sich verteidigen und müssen sagen, warum sind sie eigentlich da? Und da müssen wir gucken, dass wir helfen, die Randbedingungen zu formen und zu formieren, also sowas wie Energiepreise, aber eben auch die Frage, Innovationen mit nach vorn zu bringen und zu sagen, was zeichnet denn diese Standorte gegenüber anderen Standorten aus? Und auch da kann man etwas tun. Also man muss jetzt nicht nur auf Energiepreise schauen, sondern auch schauen, wie kann man durch geschickte Verknüpfung mit Innovation, Wissenschaft und so weiter dafür sorgen, dass man sagt, nee, der Standort, der macht ganz patente Sachen, den lassen wir einfach mal bestehen. Also das wäre die Säule Industrie. Dann gibt es die etwas kleinere Säule, aber zahlenmäßig natürlich viel, viel größere, der Unternehmen, die in Sachsen-Anhalt tatsächlich ihre Heimat haben. Das sind so die Mittelständler. Und da ist die Idee tatsächlich zu fragen, wie kann Politik helfen, die Kleinen groß zu machen, vielleicht da die Hidden Champions draus zu machen, die größeren Unternehmen. Ich sag mal so ein Unternehmen wie die Regiocom oder die G-Tech am Standort Magdeburg, die haben mehrere tausend Beschäftigte, ja, sind ganz still und bescheiden vor sich hingewachsen. Das müssen wir einfach vervielfältigen. Ja, weil wenn Sie mal bei der Regiocom zum Beispiel nachfragen, am Standort Magdeburg sind die Durchschnittslöhne viel höher als am Standort Essen. Guck an, ja. Das hat was mit Struktur zu tun, nicht mit Ost und West. Und das haben wir erkannt und haben gesagt, und hier könnt ihr ansetzen. Ihr müsst euch als Politik dem Schicksal nicht ergeben und das werden wir auch nicht tun. Die dritte Säule, auf die ich gerne verweisen möchte, sind dann die Start-ups, weil irgendwo müssen ja auch Mittelständler mal anfangen. Die fangen ja nicht sofort als Mittelständler an, sondern müssen irgendwo mal mit einer neuen Idee kommen. Da gelten natürlich andere Spielregeln, aber auch das ist ja die wesentliche Quelle der Innovation und da muss man eben auch mit leben, dass nicht jedes Pflänzchen oder nicht jedes Samenkörnchen, was man in den Boden bringt, dann auch tatsächlich groß wird und entsprechend dafür die Randbedingungen schaffen, dass die vielleicht nicht sofort im Freilandbeet stehen und dass die genug gewässert und gedüngt werden, sodass sie eine möglichst große Chance erhalten, erstmal zu keimen und vielleicht dann auch wirklich groß zu werden.
Dass Sachsen-Anhalt Potenzial hat, hat aus meiner Sicht durchaus auch die Diskussion in den letzten Jahren ja gezeigt. Mal abgesehen davon, dass Intel leider aus anderen Gründen die Ansiedlung gescheitert ist. Aber das lag sicherlich nicht am Standort, sondern war sicherlich auch ein Beispiel dafür, dass Sachsen-Anhalt als Industrieland, als Standort, als Wirtschaftsstandort Potenzial hat. Nun sind Rahmenbedingungen durch Landesregierungen immer nur zum Teil beeinflussbar, in der Regel durch die große Bundespolitik oder auch durch internationale Entwicklung, wie wir es im Moment erleben. Was erwarten Sie und welche Möglichkeiten hat aus Ihrer Sicht Landespolitik und was erwarten Sie da auch dann mit einer neuen Landesregierung? Wir lassen jetzt mal die Frage, wer sie dann am Ende anführen wird, beiseite. Also die Erwartungen an eine künftige Landespolitik unter diesen Vorgaben, unter dem Aspekt dieser Themen, die wir gerade diskutieren.
Also es ist ja im Grunde genommen eine dreiteilige Frage. Ich fange mal bei Intel an. Es war ja nicht so, dass drei Beute vor Sachsen-Anhalt standen und man hat sich die falsche ausgesucht. Es war ein Rieseninvestitionsthema und an der Stelle kann man eben aber auch schon zeigen, was das Land tun kann. Nämlich sehr, sehr, sehr schnell mit dem Intel-Tempo Flächen ausweisen, über die ganzen Infrastrukturthemen entscheiden, Dinge auf den Weg bringen. Ich glaube, auch wenn Intel nicht geklappt hat, aus Gründen, die wahrscheinlich bei Intel selbst in Santa Clara zu finden sind, hat man gezeigt, dass man es schafft, sich auf die Weltkarte der Technologie zu beamen. Ich kann das sagen, ich komme aus der Halbleiterei. Ich habe auch früher in der Halbleiterwirtschaft gearbeitet und habe dann zu diesem Zeitpunkt viele Anrufe bekommen von ehemaligen Kommilitonen, Geschäftspartnern und so weiter und so weiter. Auch bei Besuchen in den USA haben die Leute ungestützt das Wort Magdeburg buchstabieren können und haben gesagt, kennen wir. Das ist schon mal was wert, ja, an der Stelle zu sagen, wir haben hier einen Standort und der ist bei Intel schon mal also als gut befunden worden. Und das sind nicht die Gründe, weil der Standort schlecht war, dass Intel das aufgegeben hat. Das bleibt hängen und da hoffe ich auch, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also das zeigt, was das Land dazu tun kann. Bei der Frage, was kann der Bund dazu tun, muss ich sagen, ganz offen bin ich im Moment etwas ernüchtert und ehrlich gesagt auch ein wenig enttäuscht, dass man gerade angesichts der Wahl, die uns bevorsteht, ich sage jetzt mal was Ketzerisches, ein Stück weit bereit ist, Sachsen-Anhalt vor den Bus zu werfen. Ja, man könnte ja Signale setzen, man könnte sagen, wir steuern bestimmte Großinvestitionen eben gezielt nach Sachsen-Anhalt, aber nichts dergleichen ist zu sehen. Ich bin auch nicht der Einzige, der das so empfindet und ich habe das auch sozusagen in Berliner Kreisen nochmal so ein bisschen gefragt und vielleicht, wenn Sie einen Indikator wollen, ich glaube, es war beim Tag der Metall- und Elektroindustrie, wo Boris Pistorius gesagt hat, also mit den Wahlen in den Ostländern, meine Damen und Herren, da wohnen noch bloß 12% der Leute. Ja. Das spricht Bände. Ja. Und ich bin sonst kein großer Verfechter von Ost und West und ich hoffe, meine Kinder denken nicht in diesen Kategorien, aber ich muss es historisch tun, wenn ich begründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich finde, die Diskussion darüber ist notwendig. Und dann sollte man hinterher nicht sich im Katzenjammer ergehen und sagen, ja, die im Osten oder in Sachsen-Anhalt sind alle rechtsradikal oder tun nicht das, was wir wollen. Da habe ich wirklich, also wir können das ja auch gerne noch vertiefen, diesen Eindruck, ja, den ich habe. So, was erwarten wir? Naja, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir haben das ja in gewisser Weise schon, also wenn wir sozusagen in einem Szenario denken, dass hier eine besondere politische Konstellation entsteht, die noch nie entstanden ist. Und die ist ja in jeder Form besonders, egal was, wie Sie sich das Ergebnis denken. Wir haben das ja schon mal durch mit Rot-Rot-Grün, also mit Dunkelrot-Rot-Grün, ja? Ja. Minderheitsregierung Reinhard Höppner in den 90er Jahren, wir erinnern uns vielleicht, oder die Älteren erinnern sich.
Ja.
Das war verheerend für Sachsen-Anhalt. Investoren haben einen großen Bogen um dieses Land gemacht. Das wurde uns auch so gesagt. Da sind große Industrieparks, ich erinnere mal, Technologiepark Ostfalen, sind einfach leer geblieben und die hochfliegenden Pläne sind jäh abgestürzt. Das hat einen Einfluss. Jetzt muss man aber an der Stelle sagen, das muss man auch differenziert sehen. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, ja, da regiert jetzt irgendwie eine rot-rot-grüne Regierung mit linken Socken und weiß der Fuchs, solche Sachen. Und deswegen investieren wir hier nicht und dann sind sie nach Ungarn gegangen. Ja, also haben wir erlebt. Das finde ich natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, da schiebt man ein Argument vor und tut dann etwas, was eigentlich damit nichts zu tun hat. Es wird sehr, sehr spannend, wie Investoren auf diese Situation reagieren. Und wenn wir alle Gedankenexperimente durchspielen und jetzt auch mal sagen, okay, nehmen wir mal einfach mal als Versuchsaufbau an, die AfD würde die absolute Mehrheit bekommen, würde ich denjenigen, die sagen, na, ist ja egal, sollen sie mal probieren, sollen mal gegen die Wand fahren, würde ich denjenigen sagen, wenn ihr euch mal nicht täuscht. Ich glaube schon, dass auch hinter der AfD, wir gucken einfach mal auf die weltweite Entwicklung, wie sich sozusagen rechtspopulistische Tendenzen sozusagen entwickeln. Ich glaube schon, dass da der eine oder andere Investor in der Hinterhand steht und sagt, wenn am 6. September die Wahl so ausfällt, wie wir uns das vorstellen, dann kündigen wir am 7. September große Investitionen an. Und das wird eine schwierige Diskussion dann. Nur mal so als Gedankenexperiment. Ich finde,
ist interessant.
Mit diesem Gedanken muss man sich auseinandersetzen, weil das ist jetzt nicht herbeifantasiert. Ja, das ich kann jetzt da auch keine weiteren Fakten nennen, aber ich meine zu wissen, dass man in allen Parteien kluge Köpfe hat, die ihn einfach denken können und diese auch in Szenarien denken können. Und insofern sollte man es nicht so eindimensional spielen und sagen, ja, ist doch egal, was in Sachsen-Anhalt passiert. Da haben wir jetzt natürlich durchaus Sorgen vor, dass man, wie gesagt, im benannten Sinne einfach sagt, gut, sollen sie halt scheitern. Ich lebe in Sachsen-Anhalt, ich fühle mich hier für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Ich finde das keine gute Option. Da müsste man mehr kämpfen.
Ich will da nochmal das Stichwort verstärken, vertiefen, weil Ministerpräsident Schulze ja sehr frühzeitig, also schon lange, aber dann auch als er Ministerpräsident geworden war, gesagt hat öffentlich mehrfach, wenn eine AfD-Regierung im Amt sein sollte, dann würden internationale Investoren wegbleiben und internationale Mitarbeiter nicht mehr oder weniger nach Sachsen-Anhalt kommen. Aus seiner Sicht verständlich gewesen.
Ja, das stimmt auch. Also es würden bestimmte Investoren würden nicht mehr kommen und würden sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal in Deutschland seit 100 Jahren, dass eine sozusagen rechtsgerichtete Partei an die Macht kommt. So ist ja die Erzählung. Ja, ich habe auch schon Interviews mit internationalen Zeitungen führen dürfen, die das genauso reflektieren. Ja, man schaut schon auf Sachsen-Anhalt. Bestimmte Investoren würden das zur Grundlage nehmen, zu sagen, nein, da investieren wir nicht. Ich weise nur darauf hin, es gibt auch andere, die sagen, ja, jetzt erst recht. Ja, so eindimensional ist die Welt. Ein anderes Paar Schuhe ist natürlich die Frage, wenn im Parteiprogramm, ich sage das jetzt auch ganz klar, der AfD steht, dass wir, wie war das, kulturfremde Arbeitsmigration ablehnen, also dass sie das tun, und das zur Politik werden würde, dann hätten wir tatsächlich ein großes Problem. Ich habe das bei dieser Veranstaltung tatsächlich auch coram publico gefragt. Wer bitte entscheidet denn darüber, was jetzt kulturfremd ist? Ist es meine polnische Mitarbeiterin in der Buchhaltung oder ist es mein kolumbianischer Azubi oder, ich schätze schon, meine malaysische KI-Expertin? Ja. Und genau das ist auch unsere Aufgabe hier an der Stelle, Klartext zu reden, auch gegenüber einer AfD. Also ihr zu sagen, Leute, so geht das nicht. Ja, und auch an der Stelle klar zu sagen, wir können nur sagen, was wir als Wirtschaft wollen. Wir werden den Leuten nicht vorschreiben, was sie wählen sollen, aber wir weisen darauf hin, was die Folgen in der einen oder anderen Form sind.
Die Frage, die jetzt nahe liegt, Herr Langhoff, weil Sie eingangs beschrieben haben, dass Sie natürlich mit allen Parteienvertretern sprechen. Sie haben ja da Anfang Mai auch die große Wahlarena gemacht, an der alle teilgenommen haben. Was ist denn da Ihr Eindruck, Ihr Gefühl auch, was sozusagen Wirtschaftsfreundlichkeit oder besser noch Verständnis auch für die Bedürfnisse der Unternehmen? Wie ausgeprägt ist das? Und wo wir gerade über AfD sprechen, was für ein Wirtschaftsverständnis herrscht davor nach ihrer Einschätzung? Ich will auch noch mal sagen, warum ich das frage, weil die Diskussion über die Rolle der AfD und wie man sich mit ihr auseinandersetzt, die war nach meiner Erfahrung in den letzten 10 Jahren zunächst sehr eindimensional und das zieht sich bis heute immer noch durch. Es reicht eben nicht zu sagen, es ist eine rechtsextremistische Partei, sondern man muss sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen. Das ist nach meinem Eindruck zu wenig passiert. Sicherlich musste man da auch lernen. Aber jetzt geht es um die Frage der Inhalte. Und was ist gut für ein Bundesland und was braucht Sachsen-Anhalt wirtschaftspolitisch? Was ist da Ihr Eindruck aus Gesprächen, aus Beobachtungen, aus den Informationen, die Ihnen vorliegen im Zusammenhang mit der AfD?
Ich würde das mal von außen nach innen absortieren, also sozusagen von den Rändern. Und an der Stelle bin ich gerade nach dem letzten Wochenende sehr, sehr deutlich, dass die Gefahr für die Wirtschaft eben nicht nur aus einer Ecke kommt. Ja, was da bei den Linken geäußert wird an Kapitalismuskritik oder Feindlichkeit, das sollte man sich sehr genau angucken. Ja, also die Parole, wir möchten keine Milliardäre hier haben, dem habe ich ein sehr einfaches Argument entgegenzusetzen. 1990 gab es auf dem Gebiet der damaligen DDR weniger als 100 Kunden mit mehr als einer Million DDR-Mark drauf. Hm. Zum selben Zeitpunkt gab es in der BRD mehr als 100 Kunden mit mehr als einer Milliarde D-Mark drauf. Die Abstimmung, welches System jetzt eigentlich besser ist, ist damals mit den Füßen erfolgt. Das muss man sich vielleicht in diesen geschichtsvergessenen Kreisen nochmal einfach durch den Kopf gehen lassen, was damals die Bevölkerung entschieden hat. Das so als Kurzargument, das kann man alles noch viel, viel stärker vertiefen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das Programm der AfD anschauen, ist es, also was uns sofort aufgefallen ist, ist, dass die AfD mit dem Thema Industrie nicht viel anfangen kann. Das muss jetzt die AfD an sich selbst klären, warum das so ist. Aber das Wort Industrie taucht tatsächlich im Parteiprogramm exakt einmal auf, mit dem Vorsatz globalistisch, der, glaube ich, nicht so positiv gemeint ist. Hm. Ja? Die Wirtschaftsorientierung der AfD zielt auf eine Erzählung, die den Handwerker zum Mittelpunkt hat. Kann man wirklich mal nachlesen. Das ist auch eine schlüssig geschriebene und schlüssig dargestellte Geschichte, wie die AfD sozusagen Handwerker, Azubis im Handwerksbereich unterstützt, wie die dann sich entwickeln, wie die dann irgendwie diese Unterstützung, jene Unterstützung bekommen, dann irgendwann Meister machen und dann, das klingt schlüssig. Ja, das ist auch völlig okay. Nur wie gesagt, ich sehe, dass bestimmte Teile komplett ausgeblendet werden, ob nun bewusst, unbewusst oder mit Vorsatz, das mögen jetzt andere entscheiden. Das mal zu den sozusagen Links- und Rechtsrändern. Im Kern müssen wir natürlich auch uns damit beschäftigen, was ist denn, und ich glaube, da liegt jetzt wirklich auch ein ganz großer Schwerpunkt, was ist denn in der vergangenen Legislaturperiode passiert, mit welchen Problemen haben wir, also mit welche Erfolge wurden erreicht, aber auch mit welchen Problemen haben wir zu kämpfen und wo sehen wir eigentlich den Hebel, um deutlich besser voranzukommen. Also man muss ja jetzt nicht immer sofort irgendwo links oder rechts an den Rand denken, sondern man kann jetzt auch mal in der Mitte weiterdenken. Und die Frage, was hat sich entwickelt? Natürlich, andere Folgen in Ihrem Podcast haben sich schon intensiv mit dem Thema Energiekosten und so weiter und exogene Einflüsse, also was passiert in der Welt, beschäftigt. Ich gucke gern noch mal ein Stück weit, was konnte das Land oder was hätte das Land noch für das Thema Wirtschaft tun können. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, ich vergleiche es gerne mal mit Bayern. Ja? Also bestimmte Dinge, die in Sachsen-Anhalt so laufen, würden in Bayern völlig undenkbar sein. Wo man einfach ein Stück weit stärker für seine Wirtschaft sorgt. Wo man, wie auch immer man das tut, ich kriege mal die Aussage, ja, nee, das ist doch alles Vergaberecht und wir können doch nicht und so weiter und so weiter. Aber offensichtlich geht es ja auch unterschiedlich, dass man miteinander spricht, dass man schaut, dass man zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, Ausschreibungen so gestaltet, dass ein Mittelständler überhaupt erstmal dran teilnehmen kann. Ja, also richtig. Ich sag mal, ich komme aus der IT-Wirtschaft. Wir haben Ausschreibungen gesehen mit einer sechsstelligen Anzahl von Personentagen, die dort ausgeschrieben wurden. Es hat sich kein Mittelständler darauf beworben, es hat sich ein börsennotiertes Unternehmen darauf beworben. Das ist ein Verlust von Wertschöpfung für Sachsen-Anhalt mit Ansage, und zwar initiiert in Sachsen-Anhalt. Und jetzt noch einen kleinen Pinselstrich dazu, und zwar initiiert von Leuten, die nicht aus Sachsen-Anhalt kommen. Und da haben wir ein Problem. Ja, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir alles mit Sachsen-Anhaltinern besetzen, aber zumindest in den Auswahlkommissionen könnten doch zumindest genug Leute sitzen, die dafür sorgen oder die den Eindruck herbeiführen können, dass es hier um Sachsen-Anhalt geht und nicht um persönliche Karrieren von einzelnen Leuten.
Da will ich nochmal nachhaken, weil das ja um Verständnis auch in Verwaltungen, öffentliche Ausschreibungen, Verwaltungen, wer macht die Ausschreibung, wie wird die formuliert, wie umfangreich ist die und sind Unternehmen, genau wie Sie sagen, überhaupt in der Lage, sich damit zu beschäftigen, es zu verstehen und das dann zu bearbeiten und so weiter und so weiter. Also hat sich da das Verständnis, ich sage jetzt mal das Schlagwort nochmal, Bürokratie, in der Bürokratie verändert, verbessert, was die Bedürfnisse und Erwartungen von Unternehmen angeht, oder ist es eigentlich so wie immer und man redet viel über Bürokratieabbau, aber in der Sache passiert nichts?
Also vor der eigentlichen Bürokratie würde ich erstmal die Ambition setzen. Ja? Also die grundsätzliche Ausrichtung, will ich denn, dass hier Wertschöpfung im Land bleibt? Das ist ja der erste Punkt. Wenn ich das nicht will, dann braucht man nicht weiterreden. Wenn ich das will, dann muss ich mich fragen, wie kann ich das erreichen? Wo baue ich Hürden auf, die nicht zu überwinden sind? Ja, jetzt gibt es viele rechtliche Anforderungen, aber zum Beispiel, wie gesagt, bei der Gestaltung von Losgrößen, bei der Gestaltung von Referenzen, kann ich doch mal fragen, bei diesen Referenzanforderungen, die ich habe, hat das schon mal irgendein Unternehmen im Land hier geschafft? Und will ich tatsächlich die aussperren? Ja, da sind so durchaus gewichtige Stellhebel, wo ich in die ein oder andere Ausschreibung reingucke und sage, da gucke ich einmal rein, gucke ich wieder raus, sage, da wird sich keiner aus Sachsen noch drauf bewerben. Falsch gemacht. Falsch gemacht.
Ja, und da geht genau. Und ja. Da geht es mir um die Frage, welches Verständnis haben dann die Ausschreibungen machen, weil Standortpolitik ist Wettbewerbspolitik. Wir erleben das jetzt in diesen aktuellen Zeiten, auch in diesen Krisenzeiten auf der internationalen Ebene ganz beinhart. Aber ich verstehe Sie so, dass es eben auch um Wettbewerb der Bundesländer oder im Zusammenhang mit Sachsen-Anhalt um den Wettbewerb des Standortes geht. Und wenn Landespolitik da unterstützen kann, dann sicher auch an den Stellen, die Sie da gerade beschreiben, oder?
Ja gut, ich zitiere mal, ohne einen Namen zu nennen, einen Staatssekretär, der mir mal gesagt hat, Herr Langhoff, für Wirtschaftsförderung bin ich nicht zuständig. Lassen Sie den Satz mal einfach sacken. Ja, wo ich sage, Entschuldigung, wer bezahlt eigentlich Ihr Salär? Und das ist ein Satz, der mich wirklich fassungslos gemacht hat. Wie kann das sein, dass dieses Grundverständnis nicht da ist? Das unterstelle ich jetzt nicht den Hausspitzen. Aber wie gesagt, schon bei Staatssekretären fängt das an. Dass man sagt, ach ja, ist doch egal. Ich gehe den einfachen Weg. Ich will mit den großen Jungs spielen. Ja? Ich will irgendwo, Punkt, Punkt, Punkt. Also da denke ich, kann man schon sehr kritisch hinterfragen. Ich will aber auch nicht nur kritisch sein. Ich will sagen, natürlich ist das etwas, wo wir in Sachsen-Anhalt kurze Wege haben, direkt drüber reden können und auch mal eine Ministerin, Minister direkt darauf hinweisen können und hoffen darauf, dass die Aussagen, ja, wir kümmern uns darum, wir machen das besser, die auch passieren, dass die auch stärker in der Realität greifen. Ja, also insofern will ich da keine Generalkritik, also das gehört zum Spiel dazu. Man entdeckt Probleme, man versucht sie darauf hinzuweisen und sie eben auch zu beseitigen.
Ich will noch einen Blick werfen auf die konkrete aktuelle Lage der Unternehmen bei Ihnen in Sachsen-Anhalt. Neuere Studien sprechen so leicht von einer Stimmungsaufhellung, gerade im Mittelstand. 57,1% der kleinen und mittleren Unternehmen bewerten die Geschäftslage als gut, etwas besser als im Vorjahr. Handwerk in der Krise, aber bei Firmenpleiten gibt es keinen Ausschlag nach oben, heißt es gibt nicht mehr Firmenpleiten. Welchen Blick haben Sie auf die Lage der Unternehmen im Moment und was treibt die um?
Ich bin ja jetzt nicht nur Ehrenamtler und Arbeitgeberpräsident, sondern ich habe auch noch einen Hauptjob sozusagen, bin IT-Unternehmer und habe eine sehr große Anzahl von Kunden quer durch Sachsen-Anhalt. Und es ist erstaunlich, man kann da tatsächlich sehen, dass da viel getan wurde. Unternehmer sind Unternehmer nicht, weil sie sich hinsetzen und sagen, Entschuldigung, dass ich geboren bin, oder mal gucken, was als nächstes kommt, sondern die gestalten natürlich. Und da haben wir schon einiges gesehen. Konsolidierungen kann man eben auch ablesen, dass Standorte geschlossen werden, dass Beschäftigte abgebaut werden. Das würde ich phänomenologisch schon tatsächlich so bestätigen wollen, dass dort Anpassungen gemacht wurden. Und wenn man dann mal sein Unternehmen sozusagen deutlich wetterfester gemacht hat und und sich auf die anderen Bedingungen eingestellt hat, dann guckt man natürlich auch wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Das gehört natürlich dazu. Ich meine, deswegen macht man das ja auch nicht aus Spaß an der Freude. Und so würde ich das, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich wirklich belegen kann, würde ich das einordnen. Wir hoffen, dass wir einen gewissen Boden erreicht haben. Und wir hoffen, dass es von da aus auch mal wieder bergauf geht. Wir haben Energiepreise, das wurde bei Ihnen ja schon an verschiedenen Stellen behandelt, aber ich weise mal darauf hin, im Ranking der energieintensivsten Industrien in Bundesländern steht Sachsen-Anhalt auf Platz 2.
Ja.
Also wir die meisten Arbeitsplätze bei uns, ich glaube in Mitteldeutschland insgesamt 300.000, hängen an energieintensiven Branchen. Hm. Und ich kann jetzt ein Zementwerk nicht eben ohne Energie betreiben. Das ist eben ein bisschen Physik, die da drin steckt. Ja, also an manchen Stellen sagen wir auch, grüner wird's nicht mehr, weil viele Einsparpotenziale schon versucht wurden zu heben, gerade unter dem hohen Kostendruck. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir so eine gewisse Bodenbildung jetzt haben, die kein besonders tolles Niveau darstellt. Ja, wir sind ja dicht vor der Rezession. Aber ich glaube auch, dass die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer sich versucht haben einzustellen und sich auch ein bisschen wetterfest zu machen.
Wenn wir ein Stück nach vorne schauen, über die Landtagswahl hinaus, welche wirtschaftspolitischen Zukünfte, welche Zukunft sehen Sie für den Standort Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren?
Wissen Sie, wir haben uns auch im Vorfeld der Wahl sozusagen mit den Stärken und Schwächen nochmal genauer beschäftigt, um einfach auch Empfehlungen geben zu können, wo kann man hingucken. Das ist ja nicht so, dass Sachsen-Anhalt überall die rote Laterne hätte. Ich sag mal, Platz 1 der Produktivität, ja, in der gesamten Bundesrepublik hat die Landwirtschaft. Ja, wir haben die produktivste Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. An der Stelle anzudocken und zu sagen, was kann man aus diesen Produkten, wie kann man die Wertschöpfung da vertiefen, wie kann man die Ketten verlängern, da gibt es gute Ansätze. Also die Lebensmittelindustrie ist hier auch stark. Aber eben auch sowas wie UPM in Leuna, die versuchen aus landwirtschaftlichen Produkten chemische Produkte zu machen. Also einfach mal stofflich ganz anders anzufassen. Sensationell und gut, ja. Auch das CTC, das Forschungszentrum für eine neue Chemie, wichtig.
Ja.
Das ist so ein Beispiel. Was mir in der Diskussion viel, viel, viel zu klein gespielt wird, ist die Tatsache, dass wir unter der Altmark 5% der Welt Lithiumvorkommen haben. Da redet gar keiner drüber. Das reicht für 1 Milliarde Elektroautos. Also so viel braucht die Welt gar nicht. Hm. Dieses heiße Eisen, natürlich, das hat was damit zu tun. Man muss es anpacken. Ja, man muss sich jetzt entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ich gebe mal ein Beispiel. Das BSW äußert sich dazu sehr, sehr explizit und sagt, das wollen wir, da sehen wir eine große Chance. Ja, ich will jetzt auch keine Wahlwerbung, ich weise nur darauf hin, wer sagt was, und da will ich auch fair bleiben. Ja. Die sagen, ja, das müssen wir tun. Ich habe neulich mit der Spitzenkandidatin geredet, ich habe gesagt, ist Ihnen aber auch klar, dass da auch eine Lithium-Raffinerie hingehört? Ja, das ist uns klar und das müssen wir durchstehen, diese Diskussion. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, wovon wollen wir morgen leben, und das ist eine Antwort. Auch solche heißen Eisen wie wir haben den modernsten Truppenübungsplatz Europas in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, da gehört doch einfach ein
DevTech oder wie auch immer, welchen euphemistischen Begriff Sie nehmen wollen, ein Campus hin, wo diejenigen, was ich, eine Hensoldt, eine Rheinmetall und so weiter, einfach Niederlassungen haben, um da ihr Zeugs auszuprobieren. Wo denn bitte
zumal
sonst?
Zumal ja jetzt auch viele Mittel zur Verfügung stehen. Und
das ist jetzt einfach, kann man auch ins Börsendepot gucken und kann sagen, was läuft, ja, und dann kann man sagen, gut, da müssen wir uns doch dranhängen. Oder wenn Sie es nicht so militärisch haben wollen und Dual Use, wir haben in Kochstedt einen voll funktionsfähigen und auch im Netz befindlichen Verkehrsflughafen, der DLR gehört, der Deutschen Anstalt für Luft- und Raumfahrt, wo Sie ein nationales Drohnen- und Erprobungszentrum aufgebaut haben und richtig investiert haben. Da muss noch viel mehr passieren. Das sind die Kerne, an denen man was anankern kann. Das ist das Gerippe, an das man richtig viel Fleisch machen kann. Das sind so Dinge, ich habe jetzt nur drei Beispiele genannt, also so neue Chemie, Lithium, DevTech, Dual Use. Darüber muss man offensiv nachdenken und den Leuten Perspektiven aufmachen und sagen, davon wollen wir morgen leben. Weil die Verbrenner, das wird jetzt keine Geschichte, selbst wenn man sie nicht verbietet, ist ein gewisser Trend zur Elektromobilität durchaus nicht zu verkennen. Ja? Und dass wir jetzt wieder Braunkohle ausbuddeln, das kann sich jetzt auch keiner mehr so richtig vorstellen. Und vor allen Dingen, das sind keine Wachstumsgeschichten, sondern das sind einfach nur zurück zum Status quo ex ante Geschichten. Und die helfen uns nicht weiter. Wir brauchen Perspektiven in die Zukunft. Das ist das, was wir erwarten. Und das ist das, was wir auf den Tisch legen und wo wir die Leute mit konfrontieren und sagen, was sagt ihr dazu, was sagt ihr dazu, was sagt ihr dazu? Positioniert euch.
Ich will genau den Punkt nochmal versuchen, etwas politisch abzurunden. Große Chancen, einige davon haben Sie gerade beschrieben, Potenzial ist da, das muss entwickelt, daran muss intensiv gearbeitet werden. Was haben wir hier an Schätzen, aus denen man neue Geschäftsmodelle entwickeln kann? Was braucht das politisch? Gerade jetzt mit Blick auf die Landtagswahl braucht es mehr eine Politik der Mitte, eine Politik, an der dann zweifellos auch mehr Parteien beteiligt sein dürften. Oder wo fühlen Sie sich politisch mit den Notwendigkeiten, die der Standort braucht, am besten aufgehoben?
Also vor dem Hintergrund der potenziellen Konstellationen ist es schon paradox, dass ich sagen muss, das Wichtigste wäre eine funktionsfähige Landesregierung und das möglichst auch schnell. Ja, also keine langen Hängepartien. So, wie das denkbar ist, keine Ahnung, aber am Ende entscheidet natürlich der Wähler und die Wählerin. Wir brauchen also tatsächlich Funktionsfähigkeit. Keine blockierten Regierungsgeschäfte, wo keiner mehr irgendetwas entscheiden kann. Das wäre wirklich tödlich. Von den Konstellationen her ist es natürlich, also funktionsfähig heißt dann eben auch durchaus Fachleute, das wäre schon nicht verkehrt. Ja, also Leute, die jetzt sich nicht erst drei Jahre einarbeiten müssen, das wäre aus unserer Sicht auch wünschenswert. Bitte keinen Extremismus in der Regierung. Ja, also keine Maßnahmen, die wirtschaftsfeindlich sind. Die bisherige Regierung der Mitte, wir haben ja hier eine Deutschlandkoalition, war durchaus wirtschaftsfreundlich, ja, und hatte sehr offene Kanäle zur Wirtschaft und war bereit, sozusagen auch uns anzuhören, nicht immer alles zu tun, was wir so sagen. So, es wäre ja noch schöner, wenn das so einfach wäre. Aber für mich wäre das Wünschenswerteste, aber Sie merken, wie ich zögere, das zu formulieren, weil es eben vor dem Hintergrund der derzeitigen Umfragen alles so ein bisschen weit weg ist, wäre eine stabile Regierung, die es schafft, sich möglichst schnell zu konstituieren und die möglichst auch wirtschaftsfreundlich ist. Und zwar in allen Aspekten von Industrie bis zu Startups. Natürlich wegen meiner auch Handwerker ist überhaupt nicht das Problem. So, jetzt mal so allgemein formuliert, ja, weil tatsächlich, das möchte ich noch hinzufügen, es ist als Arbeitgeberverbände und als Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände und als deren Präsident spreche ich hier, nicht unsere Aufgabe, Wahlempfehlungen zu vergeben. Es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, welche Wahlentscheidung welche Konsequenzen hätte.
Das macht mir die letzte Frage, Herr Langhoff, recht einfach, nämlich die, was wünschen Sie sich für Ihr Bundesland, für Ihr Heimatland? Wo kann Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht wirtschaftlich, gesellschaftlich in den nächsten 10 Jahren stehen?
Wissen Sie, ich bin 1994 nach Magdeburg gekommen, war vorher in der DDR sozialisiert, aber dann noch ein paar Jahre im Westen. Mit dem Ziel, hier nicht das Licht auszuknipsen. Wir haben tatsächlich schwierige Entwicklungen. Ja, dem gesamten Osten, also das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR, haben ja 25% der Menschen verlassen. Ja, und nur ganz, ganz, ganz wenige sind wieder zurückgekommen. Das ist ein Aderlass, von dem wir uns bis heute nicht wirklich erholt haben. Das ist das, was die demografischen Probleme ausmacht. Die existenziell werden können, wo wir drüber reden müssen, sind wir noch funktionsfähig als Bundesland, funktionieren die Kommunen noch und so weiter. Dafür müssen wir Lösungen finden. Das ist das, was wir im Blick haben müssen. Das geht mit verschiedensten Aspekten, Verwaltungsreformen und so weiter einher, aber eben immer mit einer stabilen Wirtschaft. Ich wünsche mir für mich, für meine Familie, für meine Kinder, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dieses Land stärker seine Stärken ausspielen kann, selbstbewusster in die Welt schaut. Da tun wir uns wirklich schwer damit. Ich kenne das so aus Magdeburg, da sagt man, kann man nicht meckern, das ist schon das höchste Lob, was es überhaupt gibt. An der Stelle doch stärker auf unsere Stärken zu spielen und einfach unsere Vorteile herauszustellen und damit anziehender zu werden. Ich glaube, immer wenn ich jemanden durch Magdeburg führe, sagen, oh, das ist ja, hätte ich nicht gedacht, ja. Mhm. Und auch wenn man erzählt, was sozusagen dieses Land, ich sag mal sowas wie der beste Match zwischen dem Wunsch nach Kinderbetreuung und dem Angebot. Ja, es gibt kein anderes Bundesland, wo das so gut zusammenpasst. Und das kann ich bestätigen. Ja, hier kann man eine Familie gründen und hier kann man sich ein Haus bauen und kann sich das leisten. Das ist in München halt ein bisschen schwieriger, um das mal so im Vergleichen zu sagen. Und diese Dinge müssen wir rausspielen. Ja, wenn wir Wohnkosten bereinigten Arbeitseinkünfte nehmen, dann sieht Sachsen-Anhalt plötzlich wie ein ganz normaler Teil Deutschlands aus. Wir müssen es einfach mal kommunizieren, wir müssen darüber erzählen und ich bedanke mich auch, dass ich hier ein bisschen Gelegenheit hatte, das zu tun.
Ja, und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben und dass wir einige Themen entgegen meiner anfänglichen Erwartung, weil Gespräche laufen immer unterschiedlich und das ist ja auch gut so, so vertiefen konnten. Vielen Dank, Herr Langhoff, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland. Im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.